Düsseldorf im Jahre 1797 ist besetzt durch die französischen Revolutionstruppen. Es war immer wieder besetzt, aber zu dieser Zeit. Am 13. Dezember wird dort in Düsseldorf Heinrich Heine geboren, heißt aber allerdings noch nach der jüdischen Tradition seiner Familie Harry Heine. Der Vater Samson Heine ist Kaufmann und gläubiger Jude, die Mutter Preya, auf Jüdisch, später Betty Heine, eine geborene van Geldern, ist auch gläubig, ebenso unorthodox mehr. Harry Heine besucht in Düsseldorf dort die israelische Grundschule zunächst und kann dann später wechseln, wegen der französischen Besetzung, zum französischen Lyzeum, also bei uns heißt das ja heute Gymnasium, von 1807 bis 1814, allerdings ohne irgendeinen Abschluss machen zu können. Der Vater steht dahinter, mehr oder weniger. Der Junge sollte doch eigentlich sich nicht dem Geistigen hingeben, sondern mehr dem Kaufmännischen. Also wird dieser Abschluss nicht gemacht. Anders ist es bei Harry Heine selber. Er interessiert sich eigentlich weniger für das Kaufmännische. Er stöbert ständig in den Bibliotheken rum, ist dort in Düsseldorf, wer schon mal dort in der Altstadt war, ist eine große Bibliothek, an der er nachweislich studiert hat. Er beschäftigt sich dort mit philosophischen Büchern, zeitgenössischer, historischer Bücher aus der Antike und natürlich mit Lyrik und Prosa. In dieser Zeit in Düsseldorf, würde ich jetzt mal sagen, sind zwei für sein Leben wichtige, bedeutsame Ereignisse, über die er später dann auch, da komme ich aber dann nachher noch, 1854 in seinen Geständnissen aufschreibt. Also einmal ist es die Begegnung mit Napoleon dem I. Also wer sich bei Heine ein bisschen auskennt, der weiß, dass er leider auch einige Zeit Verehrer Napoleons war. Man kann zu diesem Napoleon stehen, wie man möchte, aber ich denke, so groß verehrenswert ist er nicht unbedingt. Er ist schließlich noch ein Imperator und Imperialist. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Seiten und vor allen Dingen zeitgenössisch hat Heine das anders gesehen. Also dieses unglaubliche Ereignis. Napoleon marschiert in Düsseldorf ein, 1811, am 3. November 1811. Und Heinrich Heine dort auf der Straße erlebt als 13-Jähriger diesen unglaublich kleinen Mann, aber auf dem hohen Ross mit einer solchen großen Macht. Er ist unglaublich beeindruckt. Es imponiert ihm unwahrscheinlich. Und insofern nimmt die Verehrung Napoleon des Ersten, wie gesagt, des Ersten seinen Verlauf. Aber auch gleichzeitig die Begeisterung für die französische Revolution, die ja 1789 einschlagend in Europa stattgefunden hat. Also beides paart sich. Er glaubt allerdings zu dieser Zeit, Napoleon sei sozusagen die legitime Fortsetzung der Revolution. Aber da will ich mich jetzt auch nicht ausweiten. Das ist ein großes Thema, ob er das war oder sein könnte oder sollte. Jedenfalls für ihn besteht das zunächst einmal so. Nur, was man nicht liest, auch nicht bei Heine, auch später nicht, ist, Napoleon I. ist in Düsseldorf, um den Feldzug gegen Russland vorzubereiten. Das heißt, er bereitet dort in Düsseldorf im Schloss Jägerhof, vielleicht kennt sich jemand dort außen in Düsseldorf ein bisschen, Schloss Jägerhof ist das heutige Goethe-Museum. Dort hat Napoleon 1811 den Russland-Feldzug vorbereitet. So, das dazu. Zweiter wichtiger Einschnitt und Erlebnis in seinem Leben ist die Begegnung mit einem wunderschönen Mädchen. Dieses Mädchen ist allerdings schon 16-jährig, 3 Jahre älter als Heine selber und ist ausgerechnet auch noch die Tochter eines Henkers. Also was ein Henker zu tun hat, brauche ich Ihnen, glaube ich, jetzt nicht mehr erzählen, auch zu dieser Zeit nicht. Die Französische Revolution hat das ja nun mal genügend gezeigt, was ein Henker zu tun hat. Ich erinnere da an Robespierre und ähnlichen Leuten. Und diese Tochter lernt er kennen und verliebt sich in sie. Und sie leben außerhalb von Düsseldorf, weil ein Henker, also ein Scharfrichter, durfte nicht in der Stadt leben. Das war einfach Gesetz. Aber jedenfalls, dieses Mädchen an der Stadtgrenze, rotes Haar, gefällt ihm, Josefa mit Namen, er nennt sie Sefjen. Und später taucht sie immer wieder in seinen Werken auf, auch noch ganz spät. Er nennt sie das rote Sefjen. Ist sehr romantisch, war auch so. Aber was aus dieser Begegnung hervorgeht, ist, was er selber schreibt in seinen Memoiren von 1854-55, ich zitiere nur einen Satz, auf den ich später noch einmal zurückkomme: Entdeckte ich die Liebe für schöne Frauen, also das rote Sefjen, und die Liebe für die Französische Revolution. Das wird uns noch weiter begleiten. Beruflich sollte es jetzt natürlich weitergehen für ihn selber, nicht wie der Vater wollte. Also für Heine war jetzt doch wichtig geworden, nachdem er bei dem Onkel in Hamburg probiert hatte, Kaufmann zu werden, aber diese Geschäfte als Geschäftemacherei durchschaut hat und es war eigentlich nicht seine Art des Arbeitens und des Lebens, wie sich der Onkel und sein Vater sich vorstellten. Er ermöglichte aber dann tatsächlich das Einverständnis, ein Studium, ein Jurastudium aufzunehmen, und zwar in Bonn, Berlin und Göttingen. Also wer heute nach Berlin fährt, der kann dort auch Heine finden, in der Nähe des Gorki-Theaters, da sitzt er und liest. Ja, also das ist etwas sehr versteckt, finde ich, ja, für meine Begriffe jetzt. Aber man sieht ihn dort als Bronzefigur, er liest dort, eben in Andenken daran, dass er 1821 dort studiert hat und unter anderem eben auch den großen Philosophen oder die großen Schlegel und Hegel hat hören können. Dann macht er also einen Abschluss im Juli 1825 und ist sozusagen Doktor der Rechtswissenschaften. So, was jetzt das Problem ist, er ist ja nun mal Jude. Und als Jude hat er im preußischen Staat, also der preußische Staat war ja ein Teil von den Vielstaatereien, man kann ja nicht von Deutschland sprechen, sondern nur von deutschen Staaten, das waren Fürstentümer, Großherzogtümer und Königreiche. Und eins davon war eben das große preußische Königreich. Und als Jurist natürlich möchte er gerne auch eine Anstellung haben, das war nicht möglich, ja. Es war nicht möglich, als Jude eine Anstellung zu bekommen, per Gesetz nicht. Auch im unteren Bayern nicht. In München hat er es versucht, auch dort ging es nicht, obwohl die Gesetzgebung, man glaubt es kaum, aber es ist so, sie war dort liberaler als im preußischen Staat, aber auch das hat nichts genützt. Also kommt er zu dem Ergebnis, ich werde konvertieren. Also er konvertiert zum preußischen Glauben. Und lässt sich tatsächlich 1825, was sehr viele im Übrigen taten, taufen. Ab dieser Taufe heißt er jetzt Heinrich Heine, also ab 1825. Und er selber formulierte und begründete diese Taufe französisch mit einem sogenannten Entre-Billet, das heißt Eintrittskarte, ja, in das öffentliche, gesellschaftliche Leben als Jurist. Und natürlich auch dann als Schriftsteller und Dichter. Wollen wir sehen, ob ihm das gelingt. Als Jurist ist ihm das nicht gelungen, im Übrigen. Aber ich komme jetzt zu dem anderen Teil, weswegen Sie ja hauptsächlich hier sind. Das ist ihm sehr gut gelungen. Das ist die Literatur, die Gedichte, die Lyrik. Er schreibt also zunächst mal das Buch der Lieder, ist ja in der Zeit der Romantik dann groß geworden, hat die Romantiker alle gekannt und schreibt sehr romantisch Buch der Lieder, ist wunderschön an einem Sommerabend, am Sonnenuntergang, an morgens zu lesen. Also das ist wirklich wunderbar und passt. Auch ganz im Sinne der Romantik. Und er liest auch intensiv und begeistert sich für Johann Wolfgang Goethe, der ja nun allerdings in Weimar sitzt. Aber die Begeisterung ist so groß, es gab tatsächlich Wissenschaftler, die behauptet haben, es sei eine Feindschaft gewesen, das ist nachweislich nicht der Fall. Ja, also Goethe hat ihn bis zu seinem Lebensende begleitet, nachweislich begleitet. Und er hat auch viele Gedanken von Goethe aufgenommen und sie in seinen Werken sozusagen realisiert. Nicht nur die Reisen, er hat übrigens die Reise von Goethe nach Italien selber auch gemacht. Allerdings, weil sein Vater krank geworden ist, ist er nur bis Rom gekommen und musste dann wieder umkehren. Also das jetzt nur nebenbei. Er macht aber eine Harzreise und darüber hat er auch dann ein Buch geschrieben, ein Prosastück, die Harzreise. Nicht? Er läuft zu Fuß, teilweise eben auch dann zu Pferde mit der Kutsche, aber hauptsächlich zu Fuß über den Harz. Und dann hat er eben viele Gedanken, das haben viele Dichter und Denker so gemacht. Ich denke an den Lenz von Georg Büchner zum Beispiel, ja, der hat also auch solche Wanderungen gemacht. War damals auch so üblich. Er wandert über den Harz nach Weimar und ich besuche jetzt den Goethe. Ja, der muss doch mal von mir Kenntnis nehmen. Ich als junger Dichter, Buch der Lieder unterm Arm. Und die Reaktion bei Goethe, er empfängt ihn. Sie sprechen miteinander, aber es wird nicht besonders viel daraus. Bei Goethe heißt es dann später in seinen Tagebüchern, Entschuldigung, jetzt bei Goethe, Heine aus Göttingen war da. Also mehr kann man dazu jetzt nicht finden. Ja? Und das heißt, das charakterisiert im Grunde genommen diesen großen Goethe, wenn er einen kleinen jungen Dichter empfängt, ja, der das Buch der Lieder hat. Also Goethe war natürlich schon etwas weiter, weil er natürlich Erfahrung auch hatte. Aber eine Akzeptanz dieses jungen Heine fand im Grunde genommen nicht statt. Heinrich Heine bleibt nicht bei der Romantik. Er versteht sich auch als politischer Schriftsteller und Dichter und schließt sich ziemlich schnell der literarischen Bewegung an, des sogenannten Jungen Deutschland. Die hat sich herausgebildet, nachdem 1815 der Wiener Kongress, also wenn diese Sachen jetzt ein bisschen zu schnell sind, ich kann das nicht alles jetzt erläutern, ich versuche das nur. Der Wiener Kongress war dazu da, um Europa sozusagen neu zu ordnen. Nicht aber in einer fortschrittlichen Weise, sondern in einer restaurierenden, also reaktionären Weise rückschrittlich. Ne? Nämlich ist ein Europa wiederhergestellt worden, wie es 1792 bereits schon existiert hatte. Das heißt eigentlich für die fünf großen Großmächte und nicht für die kleinen Staaten. So, und aufgrund dieser Repression, über die man sich dann einig war, wir wollen keine Revolutionäre, wir wollen auch nichts Aufmüpfiges, weil der Georg Büchner ja ein Teil davon war, mit seiner Flugschrift Friede in den Hütten, Krieg den Palästen. Ja, also sehr aktuell heutzutage. Und dem hat sich sozusagen Heine inhaltlich und gedanklich angeschlossen und gehörte dann also auch zum jungen Deutschland, was sich dann später entwickelte zu einer wirklich konkret politischen Bewegung. Das nannte man dann den Vormärz. Das war dann die Zeit zwischen 1830 und den Revolutionen 1848. Jetzt hier nur kurz angeschnitten, ich komme später noch einmal darauf zurück. Im Übrigen erlebt Heinrich die Französische Revolution 1830, die erste. Erlebt er auf Helgoland. Ja, er findet dort einen Zeitungsartikel, wo steht, in Paris ist die Revolution ausgebrochen. Das hat ihn natürlich begeistert und er ist sofort von Helgoland abgereist. Nun ja, was wird daraus? Wir werden es sehen. Für Heinrich Heine wird es schwierig, weil er nämlich genau dem zustimmt und entsprechend sich auch Gedanken macht, dass eigentlich ja auch in den deutschen Staaten eine solche Revolution nötig wäre. Mindestens so einen liberalen König wie den in Frankreich, den sogenannten Bürgerkönig Louis-Philippe. Dass das im Grunde genommen am Ende ein Betrug wird, das sieht man 1848 dann. Aber immerhin hat er 18 Jahre die Möglichkeit, als Bürgerkönig zu regieren. Ja, solche Tricks, die finden ja heute auch ständig statt. Also das ist sozusagen nichts Neues. Wir sehen hier, dass die Geschichte dort fortlaufend immer wieder solche Dinge entwickelt, wenn man revolutionären Bewegungen aus dem Wege gehen möchte. So, also er schließt sich dem gedanklich an und entwickelt im Grunde genommen auch so seine Beiträge. Er findet in Deutschland tatsächlich auch noch eine entsprechende Zeitung, die liberal ist. Und zwar, das ist die Augsburger Allgemeine Zeitung. Also auch wieder in Bayern, ja. Bayern war schon nicht schlecht zu dieser Zeit. Also für diese, also alle, Entschuldigung, habe ich jetzt jemandem wehgetan? Nein? Ja, gut. Also In dieser Augsburger Allgemeinen Zeitung kann er tatsächlich aus Paris Berichte, die er dort schreibt, veröffentlichen, sodass die Menschen in Bayern und darüber hinaus, wenn das verbreitet wird, erfahren können, was eigentlich in diesem Zentrum Paris eigentlich los ist. Ja? Weil es war schon so das Gefühl, also Paris ist eigentlich der Schmelztiegel sämtlicher Veränderungen für Europa. Das war natürlich nicht unberechtigt so. So, mit dieser Politisierung seines Schreibens und seines Denkens und seines Lebens verändert sich natürlich auch, sagen wir, dass der Gegenstand seiner Betrachtung und die Form seines Schreibens. Also das ist eigentlich jetzt hier um diese Zeit die Abkehr von der Romantik. Er war Romantiker im Herzen, er ist vielleicht auch noch Romantiker im Herzen, das werden wir nachher nochmal hören. Aber er macht im Grunde genommen mit der Form und dem Inhalt der Romantik jetzt Schluss. Und dazu bedient er sich verschiedener Mittel, nämlich also er baut Illusionen auf, wo man sagt, oh, das ist aber schön, und baut diese Illusionen wieder ab. Desillusioniert, und er benutzt sehr stark auch das Mittel der Ironie. Mein ganz spezielles und großartiges Gedicht für mich jetzt, was wir auch gleich hören werden, Fräulein am Meer.